Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim letzten Info dieser Woche auf Radio Bern. Heute sprechen wir mit einer Bernerin in Wien, einer Wienerin in Bern und einem Münchner in Istanbul. Die Bernerin in Wien ist Cheyenne Mackay, ehemalige RABE-Info-Redaktionsleiterin. Sie erzählt uns etwas über die Wahlen in Österreich, die dieses Wochenende stattfinden. Die Wienerin in Bern ist die Filmregisseurin Dominique Gromes. Sie hat mit dem Berner Attila Boa den Film Effi Hasi über das Theater an der Effingerstraße gemacht, ein fast schon voyeuristischer Einblick in das Theater auf und neben der Bühne. Und wir besuchen mit dem Münchner Musikjournalisten Georg Milz die türkische Metropole Istanbul. Die Protestbewegung gegen die konservative Erdogan-Regierung hat auch musikalische Spuren hinterlassen. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Zuerst die Nachrichten. Der Klimawandel ist menschgemacht. Das ist das wichtigste Fazit der Universität Bern zur soeben veröffentlichten Studie des UNO-Wissenschaftsrats. Dieser wird unter anderem vom Berner Klimaforscher Thomas Stocker geleitet. Die Studie, die heute im schwedischen Stockholm vorgestellt wurde, liefert viele neue Daten. Die Vermutung der CO2-Ausstoß erhöhe die Temperaturen des Planeten, kann nun endgültig bestätigt werden. Die Studie sagt voraus, dass die Meeresspiegel weiter steigen und das große Eisflächen wie Gletscher immer kleiner werden, wenn der CO2-Ausstoß global nicht zurückgeht. Die heute vorgestellte Studie soll nun maßgebend sein für die Klimapolitik von fast 200 Ländern auf diesem Planeten. Gestern reichten internationale Gewerkschaften in Châtel-Saint-Denis eine Protestnote ein. In der Freiburger Gemeinde oberhalb des Genfersees befindet sich der Hauptsitz der All Seas Group. Die All Seas Group ist eine der größten Pipeline-Unternehmungen der Welt. Der Rohstoffkonzern wird dafür kritisiert, dass er die Rechte der Arbeitenden nicht ernst genug nimmt. Mit der nun eingereichten Protestnote soll der Konzern unter Druck gesetzt werden, die Rechte der Arbeitenden zu akzeptieren. Sean Ziegler wurde erneut in den beratenden Ausschuss des UNO-Menschenrechtsrats gewählt. Obwohl er von rechten Kräften und der Pro-Israel-Lobby bekämpft wurde, gelang dem ehemaligen SP-Nationalrat und Autor die Rückkehr in das Gremium der Vereinten Nationen. Der Rat hilft den UNO-Mitgliedstaaten, deren Menschenrechtsverpflichtungen umzusetzen. Er gibt regelmäßig Berichte heraus, wo es bei den Menschenrechten hapert. Dazu veröffentlicht er konkrete Verbesserungsempfehlungen. So wie es aussieht, verhandelt Iran bald wieder mit den Großmächten über das Atomprogramm. Laut verschiedenen Medienberichten soll es Mitte Oktober in Genf zu neuen Verhandlungen kommen. Iran will weiterhin zivil Atomkraft nutzen dürfen und behauptet weiterhin, nicht an Atomwaffen zu arbeiten. Jahrelang stockte der Prozess zur Atomfrage. Seit im Iran eine neue, weltoffenere Regierung an der Macht ist, stehen die Zeichen auf Versöhnung mit der internationalen Gemeinschaft. Und nun noch zum Wetter. Der morgige Samstag beginnt neblig. Im Laufe des Tages zeigt sich dann die Sonne. Die Höchsttemperaturen betragen 23 Grad. Am Sonntag wird es eher wechselhaft. Es wird voraussichtlich auch in der Region Bern zuweilen regnen. Das Thermometer sackt auf 19 Grad. Die nächste Woche beginnt ebenfalls wechselhaft. Regen und Sonne wechseln sich ab. Die Temperaturen liegen leicht unter 20 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Nur eine Woche nach Deutschland wählt auch unser zweites deutschsprachiges Nachbarland ein neues Parlament und somit indirekt eine neue Regierung. In Österreich regieren seit eh und je die Sozialdemokraten, die rote SPÖ und die katholische Volkspartei, die schwarze ÖVP. Zuweilen waren auch die rechten Freiheitlichen, die blaue FPÖ an der Regierung beteiligt. Sie ist auch die einzige Partei, die laut Umfragen den bisherigen gefährlich werden könnte. Weiterhin in der Opposition bleiben wohl die Grünen, die neoliberalen Neos und die beiden rechten Parteien Team Stronach und BZÖ müssen vor allem schauen, dass sie überhaupt die 4%-Hürde erreichen. Fehlen ihnen 4% der Stimmen, dann ziehen sie gar nicht erst ins Parlament ein. Unsere ehemalige Inforedaktionsleiterin Cheyenne Mackay arbeitet derzeit beim Freien Radio Orange in Wien. Sie verfolgt die Wahlen intensiv mit. Ich wollte von ihr wissen, welche Farbe dominiert denn Wien im Moment? Rot, schwarz, blau oder gar orange?
Ich habe es gerade so im Empfinden, dass Grün im Moment oder vielleicht jetzt auch in der heißen Phase des Wahlkampfs sehr präsent ist. Auch mit sehr großen Plakaten, mit Wahlveranstaltungen in der Stadt und natürlich auch politisch, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, weil die Grünen ja verschiedene Parteien auch angegriffen haben.
Ja, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Es ist ja ein Wahlkampf in Österreich, ähnlich wie in der Schweiz, der zum Teil auch mit Geld geführt wird. Und da sind die Spieße ähnlich wie in der Schweiz ungleich lang. Hier hört man auch vom Team Stronach, von einem Milliardär, der sich quasi in die Politik eingekauft hat, auch Parlamentarier für seine Partei abgeworben hat und da sei auch Geld geflossen, wird gemunkelt. Inwiefern machen die Grünen nun mit dieser Tatsache selber Wahlkampf?
Mir scheint, dass wenn man so die tägliche Berichterstattung hört, dass das doch ein sehr großes Thema ist. Zuletzt haben die Grünen nämlich die Neos verklagt, und zwar eben auch, weil sie offenbar nicht transparent ihre Parteispenden angegeben haben. Die Neos hingegen haben da auch sehr reagiert. Das war jetzt die letzten zwei Tage großes Thema im Radio hier in Österreich. Und die haben gesagt, es stimmt nicht und sie würden sich vorbehalten, dann wiederum die Grünen zu verklagen wegen übler Nachrede, sofern sich die Grünen nicht entschuldigen würden. Also die Grünen machen das schon zum Thema und prangern quasi die anderen Parteien an.
Also Transparenz der Wahlgelder, der Wahlspenden ist auch in Österreich ein Thema. Was sind denn die anderen Themen, die bewegen? Sind es auch wie schon zu den Zeiten, als es noch einen Haider gab als Rechtsaußen, quasi den Österreicher Blocher, ist das Thema Ausländer zum Beispiel immer noch ein großes Thema in Österreich?
Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich ja als Schweizerin und mich in Österreich nicht so gut auskenne, immer genau das zuvorderst hatte und dann natürlich auch irgendwie meine Ohren gespitzt habe dafür, wo ja die FPÖ und auch die BZÖ die rechten Parteien sind, wo ich lustigerweise in den letzten zwei Wochen, also diesem Schlusswahlkampf, nicht so viel davon gehört habe. Es scheint nicht gerade jetzt in den letzten zwei Wochen in der heißen Phase das Thema zu sein. Worüber man sich streitet im Moment oder worüber man laut debattiert, ist der Mindestlohn. Es wird gefordert, dass man einen Mindestlohn von 1.500 Euro für alle Branchen einführt. Und worüber auch debattiert wird, ist die Schule. Es kam gerade eine Studie heraus, wo gesagt wurde, dass das Bildungssystem in Österreich nicht gerade das Beste ist. Und es gibt jetzt verschiedenste Diskussionen, die man auch im Radio zu hören bekommt, über wie soll denn das österreichische Schulsystem reformiert werden. Auch ein Thema ist immer mal wieder, wie denn das aussieht mit wer darf jetzt wählen, wer ist wahlberechtigt oder stimmberechtigt und wer nicht. Also das ist schon ein Thema und da ging es auch schon mal darum, dass es ja Länder gibt, wo man auf regionaler Ebene mitbestimmen kann, auch als Nicht-Österreicher. Und auch da gab es ansatzweise jetzt Diskussionen zu hören, dass es Parteien gibt, die das auch fordern.
Letztes Wochenende waren Wahlen in Deutschland und da hat die FDP, die ehemalige Regierungspartei, diese 5%-Hürde nicht mehr geknackt. Und in Österreich gibt es das ja auch, da gibt es die 4%-Hürde. Das heißt, eine Partei muss 4% der Stimmen haben, um überhaupt im Parlament mit dabei zu sein. Wir hören hier vor allem von rechten Oppositionsparteien, eben FPÖ ist bekannt, BZÖ und jetzt noch das Team Stronach. Und vielleicht hört man auch mal was von diesen Neos. jetzt auf der anderen Seite gibt es ja als Opposition nur die Grünen, die man hier vielleicht auch noch kennt. Gibt es denn auch noch andere linke Alternativen, die vielleicht die Chance haben, diese 4%-Hürde zu knacken?
Was in den Medien, wo von welcher Partei man noch hört, die treten jetzt auch zum ersten Mal an in Österreich zu den Nationalratswahlen, sind die Piraten. Die gibt es ja auch in der Schweiz, die gibt es auch in Deutschland. Was es noch gibt, ist der Wandel, eine sogenannte gemäßigte bürgerliche Linke, habe ich mir sagen lassen. Dann gibt es noch die kommunistische Partei, die KPÖ. Das ist eine Abspaltung der sozialistischen Jugend, die sich aber schon vor Jahrzehnten abgespaltet hat. Und es gibt noch die sozialistische Linkspartei.
Das sagt Shine McKay, die ehemalige Redaktionsleiterin von Rabe Info, arbeitet im Moment beim Freien Radio Orange in Wien. Den Sender können Sie auch hier hören übers Internet www.o94.at lautet die Internetadresse. Morgen Samstagabend um 20 Uhr läuft dort eine Sendung über eine Wahlveranstaltung, bei der auch Menschen ohne österreichischen Pass stimmen durften. Nächste Woche werden wir mit Shane McKay noch einmal sprechen und auf die österreichischen Wahlen von diesem Wochenende zurückblicken.
95,6 Rabe Info.
Das Theater an der Effingerstraße ist eine Berner Institution. Jahrzehntelang war das Ateliertheater, wie es früher hieß, die Alternative zum Stadttheater. Inzwischen gilt es nicht mehr als die Alternative. Im Gegenteil, im Theater an der Effingerstraße laufen ganz normale Kleintheaterproduktionen, wie es sie schon immer gegeben hat. Es ist nicht ein Ort für große Experimente. Das Theater hat auch nicht wirklich die Mittel dazu, denn seit das Theater an der Effingerstraße keine großen Subventionen mehr erhält, ist es auf volle Säle angewiesen. Und das schafft das Theater seit Jahren, zuweilen jedoch nur mit Mühe und Not. Der Berner Attila Boa und die Wienerin Dominik Gromes sind Filmemacher. Sie sind eine Saison lang eingetaucht in die Theaterwelt an der Effingerstraße. Entstanden ist Effi Hasi. Der Film feiert heute Freitagabend im Kino im Kunstmuseum Premiere.
Ja, nein, nein, schau mal, es geht nicht, ich möchte dir das nicht vormachen.
Warum nicht?
Weil ich...
Vielleicht machst du ein paar Bier.
Okay, 18 Uhr.
Aber damit fängt es an.
Ja, aber es ist...
18 Uhr? Was ist daran falsch? Oder 18 Uhr?
Nein.
18 Uhr.
18 es Uhr? Ist eine Frage. Ist es 18 Uhr? Verstehst du? 18 Uhr? Das ist zu nervig.
Viele kennen Gilles Tschudi als Bösewicht aus der Fernsehserie Lüthi und Blanc. Der bekannte Schweizer Filmschauspieler ist aber auch Theaterregisseur und inszenierte an der Effingerstraße Homo Faber von Max Frisch. Die Kamera begleitete ihn und sein Ensemble bei den Proben. Daraus entstand eine der vielen Geschichten im Film Effi Hasi. Der Kameramann und Regisseur Attila Boa verbrachte Wochen im Theater. Warum ausgerechnet an der Effingerstraße?
Eigentlich ist das Effinger Theater, obwohl es in der Mitte der Gesellschaft angesiedelt ist und sehr, sagen wir, arrivierte, bürgerliche Menschen gerne dort ins Theater gehen, als eine solche Institution ist es heutzutage schon fast ein bisschen ein Boot in einem Ozean und ist schon fast ein bisschen eine Ausnahmesituation. Welches Theater spielt jeden Abend einen ganzen Monat lang? Welches Theater macht jeden Monat ein neues Stück? Welches Theater hat immer das gleiche Publikum und welches Theater ist jeden Abend gefüllt mit diesem Publikum? Die sind fast immer ausverkauft. Und welches Theater verdient den größten Teil ihres Geldes selber?
Ein Teil der Geschichte dreht sich denn auch um das liebe Geld. Früher gehörte das Theater zu den regelmäßigen Empfängen von öffentlichen Geldern. Heute könnte es nicht mehr existieren, nur mit dem Batzen, das es von Stadt und Kanton erhält. Auch Attila Boa und Dominik Gromes mussten viel Herzblut in den Film stecken. Fördergeld erhielten sie nur wenig. Der Film erzählt auf den ersten Blick ein Stück Berner Kulturgeschichte. Die Wiener Filmemacherin Dominique Gromes sieht aber auch eine internationale Komponente darin.
Es ist schon auch ein Film für Bern, aber ich glaube, dass er auch ganz viel Internationales oder ich würde mal sagen Allgemeingültiges hat. Also es war uns auch wichtig, ganz viel Kulturpolitisches in den Film hineinzupacken, weil man auch sieht, wie das Theater an der Effingerstraße um Gelder kämpft und die ganze Finanzierung und dass es nicht sicher ist, wie es weitergehen soll. Das ist natürlich von Bern aus betrachtet, sagt einem das dann schon was, weil man die Leute kennt und die Hintergründe kennt, aber das Problem um Fördergelder zu kämpfen, um Sponsoren zu kämpfen. Das hat ja nicht nur das Theater an der Effingerstraße und das hat man nicht nur in Bern, das hat man allgemein in der Schweiz und ich würde sagen allgemein in Europa, dass so kleinere Kulturinstitutionen darum kämpfen. Und deshalb glaube ich, dass das ein Aspekt ist, der sicher nicht nur für Bern zutrifft.
Zwei der Hauptfiguren im Dokumentarfilm Effi Hasi sind Markus Keller und Ernst Gosteli, die zwei Theaterliebhaber, die das Theater an der Effingerstraße leiten. Mehrere Filmszenen zeigen die beiden beim Diskutieren. So zeigt der Film das große Theater um das Theater herum, zum Beispiel der Umgang mit den Medien.
Es ist 5 Wochen bügeln wir. Ich will das einfach nachfragen. 5 Wochen bügeln wir. Dann kommt die beim letzten Stück, die Kritiker haben jetzt wirklich nicht gelesen. Ich habe keine gelesen. Nur von dir weiss ich, dass sie nicht einmal den Titel in Kritik richtig schreibt.
Aber dann hat sie doch wenigstens korrigiert.
Ja, aber gleich, stell dir mal vor, stell dir mal die Schlotterbüte vor, die kommen her, schauen sich das Zeug an, gehen heim, schlottern, wir krampfen 5 Wochen wie gestört für ein Stück, bringen es raus, machen es, das ist einfach nicht die Art, wie ich wahrgenommen werde, und dann nehmen die auch nicht mehr wahr.
Der Film zeigt sowohl die Sonnen- als auch die Schattenseiten des Theaters. Die beiden Theaterleiter fragen sich immer wieder, wie lange es noch weitergeht. Einmal konstatieren sie, dass es wohl aus sei, wenn sie beide in Pension gingen. Und das dauert tatsächlich nicht mehr lange. Für Co-Filmregisseurin Dominique Gromes ist der Film aber kein Abschiedsfilm über das Theater an der Effingerstraße.
Es ist zumindest eine Hommage, so sehen wir das. Und ich glaube, wir haben auch versucht, in der Art, wie wir den Film gemacht haben, haben auch sehr, wie soll ich sagen, dem Theater zu entsprechen. Also es ist ja im positiven Sinn, sage ich jetzt mal, nicht poppig, sondern wir haben versucht, mit genau derselben Ruhe und Ausdauer und die Leute zu beobachten.
Beobachten tut auch der Effi Hasi. Er ist ein ehemaliges Requisit, ein ausgestopfter Hase, der in der Schauspielergarderobe hängt. Er ist das geheime Maskottchen des Theaters und der Namensgeber des Films. Ähnlich wie der Hase hing auch der Berner Filmemacher Attila Boa im Theater herum. Seine Kamera beobachtete bloß nie, sprechen die Menschen zu ihm. Es gibt keine erklärende Sprecherstimme. Manchmal gleicht die Kamera fast einer Überwachung. Allerdings eine mit wunderschönen Bildern.
Ich finde das viel interessanter, wenn man echtes Leben vor der Kamera hat. Und um das zu erreichen, muss man einerseits sehr offen und persönlich greifbar präsent sein und andererseits braucht man viel Zeit. Und wir haben uns dort lange hingesetzt und nach 1-2 Wochen gehört man irgendwie dazu. Wir sind auch immer hingegangen, wenn Sie hingegangen sind. Es war nicht so, dass wir ein paar Mal die Proben besucht haben, sondern wenn die morgen um 9 Probe hatten, waren wir morgen um 9 auch da. Und ich saß oft einfach in den Räumen in der Ecke irgendwo und habe dokumentiert, was passiert, sodass sie mich dann vergessen haben. Der schönste Moment war einmal, als die am Abend die Proben, den Raum verlassen und das Licht ausschalten. Und ich war aber noch da. Da habe ich gewusst, ja genau so ist es richtig.
Effi Hasi ist ein eindrückliches Stück Kulturgeschichte, auch für Leute, die nie den Schritt ins Theater an die Effingerstraße wagen. Zudem ist es eine Hommage an Theaterpersönlichkeiten, die wohl noch eine Weile haften bleiben. Wie zum Beispiel Uwe Schönbeck, der Schauspieler, der während dem ganzen Film mit Zahnweh kämpft.
Ich gehe jetzt in die Oper und schrei, wenn ich mich traue. Sie können es ja morgen in der Zeitung lesen. Wiedersehen.
Der Film Effi Hasi von Attila Boa und Dominique Gromes feiert heute Freitagabend Premiere im Kino im Kunstmuseum und läuft dort das ganze Wochenende. Mehr Infos zum Film gibt es unter www.effi-hasi.ch.
Rabe Info 95,6.
Er scheint schon ein wenig in Vergessenheit geraten zu sein, der Massenprotest der türkischen Bevölkerung gegen Staatschef Erdogan und seine konservative Politik. Die Protestbewegung hat zwar erreicht, dass der umstrittene Supermarkt auf dem Gelände des Gezi-Parks nicht gebaut wird, aber Erdogan ist und bleibt an der Macht. Vielen Demonstrierenden hingegen drohen schwere Strafen. Das bedeutet aber nicht, dass in der Türkei Ruhe eingekehrt ist. Die Proteste gehen vielfältig weiter, zuweilen sehr kreativ. Vielfältig und kreativ ist auch die türkische Musikszene. Der Münchner Musikjournalist Georg Milz hat sie besucht. Ich habe mit ihm gesprochen. Vereinigt euch, bleibt stark und kämpft für den Gezi-Park. Das singen Rapper, ebenfalls rappen sie über die Vereinigung der Ultrafans der Istanbuler Clubs, die sonst bekannt sind, dass sie sich gegenseitig bekämpfen. Bei den Protesten gegen die verhasste Erdogan-Regierung diesen Frühling vereinigten sie sich für einmal. Georg Milz ist Musikjournalist und arbeitet beim Label Out Here Records, das sich auf Musik aus Afrika und dem Nahen Osten spezialisiert hat. Er besuchte kürzlich die Türkei, um nach neuer Musik zu suchen. Gefunden hat er zahlreiche Musikschaffende, die in den letzten Monaten wenig produziert haben. Stattdessen beteiligten sich viele an der Protestbewegung. Diese ist alles andere als tot. Sie manifestiert sich einfach nicht mehr so.
Also der Taksimplatz um die Istiklal, da gibt es ab und zu Proteste. Das ist ein bisschen gewalttätiger geworden, einfach auch, weil die Polizei da so präsent ist. Wenn sich da 5 Leute versammeln, dann kommen die gleich zu 20 aus den Seitengassen da raus. Fast wie so eine kleine Armee mit Schlagstöcken und einige Leute haben Schnellfeuergewehre und richtig gepanzert so und die laufen dann da durch die Straßen und das ist natürlich angsteinflößend und da sind die Protestanten auch mittlerweile einfach stärker dagegen vor. Damals also, als die Proteste waren im Gezi-Park, war das ja alles sehr, sehr friedlich gezeichnet. Man hat sich da hingesetzt und alles mit sich machen lassen, was die Polizei da gemacht hat, ob die da Tränengas geschossen haben oder so. Man saß einfach da und hat so seine Solidarität da für diesen Park ausgedrückt.
Beim Gezi-Park selber lässt sich nicht mehr viel machen. Da stünden Transportbusse bereit, mit denen bei Bedarf gleich mehrere Dutzend Demonstrierende abgeführt werden können, erzählt der Musikjournalist Georg Milz. Der Protest sei dezentralisiert und spiele sich in einzelnen, meist linken Quartieren ab, zum Beispiel in Kadıköy.
Das ist auf der anderen Seite, auf der asiatischen Seite der Stadt, dieses Hafenviertel, und das ist eben berüchtigt auch ein Zentrum von linken Leuten, also da, wo die linke Szene ist da zu Hause und als ich da war, ist gerade jemand in einer Nachbarstadt ums Leben gekommen bei Protesten und da haben die sich gleich über Nacht da versammelt und haben alles zugesprüht mit dem Namen, also an den Gebäuden von dem Hafen, auch wo die Fähre anlegt, wird dann quasi dem Verstorbenen, wurde dem gedacht und ein Denkmal gesetzt. Und ja, da gibt's auch Solidaritätskonzerte, die dann, wo es dann zu Ausschreitungen gekommen ist, kürzlich. Also es sind so ein bisschen die linken Zentren.
Obwohl viele Musikschaffende ihr Werk ruhen lassen, haben die Proteste die Kreativität gefördert. Auf einmal werden Treppen und Häuser bunt bemalt, Leute treffen sich zum Austausch von Büchern, spontan bilden sich politische und kulturelle Diskussionsgruppen. Es kommt aber auch zu einem Revival von Protestgruppen, die es schon lange gibt. Kardeş Türküler ist so eine. Sie ist wie die Türkei eine multiethnische Band, erklärt der Musikjournalist Georg Milz. Seit Jahren kämpft sie für die Rechte von Minderheiten. Kein Wunder also komponierte sie auch im Nachgang zur großen Gezi-Park-Protestwelle ein eigenes Lied.
Eine Sache bei Kardeş Türküler auch, die haben diesen Song Pots and Pans, wo eben Pfannen und Töpfe, die immer zur Solidarität allabendlich um 9 Uhr in den Straßen geschlagen wurden. Und der Premier Erdogan hat sich ja dann aufgeregt im Fernsehen, dass dieses monotone Geräusch endlich aufhören sollte. Woraufhin die dann eben einen ganz vielfältigen Song komponiert haben, auf Pfannen und auf Töpfen. Und die haben mir dann eben erzählt, dass das eben auch ein Symbol ist, dass so viele Frauen bei der Bewegung mit teil haben. Und das wäre eben, also auch in ihrer Band besteht aus vielen Frauen, und das ist eben auch bei Gysi ganz stark der Fall gewesen, dass sich eben Frauen politisch gezeigt haben.
Böyle kelamlardan yasaklardan illallah başına buyruk kararlardan fermanlardan illallah bir öyle bir böyle kelamlardan yasaklardan illallah başına buyruk kararlardan fermanlardan illallah aman aman
Das ganze Interview mit dem Musikjournalisten Georg Milz zum Thema Protest und Musik in der Türkei können Sie nach dem Wochenende am Montagnachmittag hören, auf Rabe natürlich, in der Sendung Sonic Traces um 17 Uhr. Natürlich gibt es dann auch viele Protestsongs zu hören. Das Lied mit den Töpfen und mit den Pfannen, das gibt es dann natürlich vollständig.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Freitag, dem 27. September auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie am Montag, wie immer um 11. Dann tauchen wir unter anderem ein in die wunderbare Welt des Zirkus. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören.
Rabe-Info. Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.